Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.
Und zu dieser Ausgabe begrüßen Sie ganz herzlich Martin Becker
und Tabea Sörgel.
Eigentlich wollten wir heute richtig anstoßen. Eigentlich wollten wir es heute krachen lassen. Und zwar mit Literatur, Gin und Gesang. Eigentlich hatten wir uns so viel vorgenommen, aber uns ist das Partyverbot dazwischen gekommen. Das ist auch der Grund, warum heute zum allerersten Mal Tabea und ich nicht gemeinsam in einem Studio vor dem Mikrofon sitzen. Stimmt's, Tabea?
Uns trennen 500 Kilometer, glaube ich, oder 600.
Genau, du bist in Köln, ich bin in Halle. Aber ich habe mir überlegt, 600 Kilometer oder 500 können uns nicht aufhalten. Wir können trotzdem anstoßen und dass wir das können, beweisen wir jetzt. Tabea, du wirst es erkennen und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich auch sofort.
Wenn das keine Eiswürfel waren.
Das waren Eiswürfel und das? Das ist das entsprechende Getränk on Eis. Prost, Tabea.
Prost, Martin.
Tatsächlich, wenn man einen Schluck getrunken hat, merkt man, mit Eiswürfeln hat so ein Getränk gleich etwas mehr Power. Power, so ist auch der Titel des Romans, über den wir heute sprechen wollen. Ein Buch von Verena Gündner, in dem es zwar nicht um Power in Getränken geht, wohl aber um einen sehr powervollen Helden, der abwesend ist, ein Hund namens Power nämlich. Ich habe mich mit Verena Gündner über ihren Roman unterhalten. Bevor wir allerdings dazu kommen, muss ich nochmal zurück auf den Gin kommen. Wir haben hier zwar alkoholfrei eingeschenkt, aber geschmacklich erinnert das Ganze ja zum Teil, je nachdem wie man es mischt, schon ein wenig an den Gin des Lebens. Tabea, wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zu Gin?
Ich mag Gin sehr gerne. Inzwischen zwar alkoholfrei, aber der ist auch echt nicht schlecht.
Der Gin des Lebens, das habe ich ja schon angedeutet, wird uns heute beschäftigen. Ein Roman. Und ich glaube, es ist sogar ein Krimi, Tabea, oder?
Ganz genau. Es ist der neue Krimi von Carsten Sebastian Henn, der gerade bei Dumont erschienen ist. Und darin geht es um einen jungen Mann, Bene, der ist eigentlich Autoschrauber, aber in einer Lebenskrise beschließt er dann, dem geheimen Gin-Rezept seines Vaters auf die Spur zu kommen und fährt dafür nach England, wo dann allerhand geschieht.
Und es gibt sogar Tote, wie sich das für ein Krimi gehört, oder?
Oh ja, oh ja.
Tabea hat sich mit Carsten Sebastian Henn über den Gin des Lebens unterhalten. Und übrigens, das kann man ruhig jetzt schon mal spoilern, der Gin des Lebens ist nicht nur ein Krimi, er ist auch eine Rezeptesammlung ganz hinten im Buch. Den Rest erzählt jetzt aber Carsten Sebastian Henn im Gespräch mit Tabea Sörgel.
Hallo Herr Henn.
Hallo Frau Sörgel, grüße Sie.
Womit fing das Buch denn an? Mit einer Figur, mit einer Szene oder mit dem Gin?
Tatsächlich mit dem Trinken, ja, mit dem Gin. Also es ist eigentlich ja bei mir immer so, dass die Ideen für die Romane aus einem Genuss entstehen. Wenn es ein bisschen laut ist, dann jagen gerade die Katzen bei mir rum, nicht wundern. Beim Gin war es auch so. Also ich komme ja eigentlich vom Wein. Ich habe Weinbau studiert in Australien. Also für mich ist Geruch und Geschmack unglaublich wichtig. Und immer mal wieder treffe ich auf Sachen, die mich direkt begeistern. Und bei Gin war das auch so. Ich hatte mich also wirklich Ewigkeit nicht mit Gin beschäftigt. Ich wusste, das gibt es, aber hatte das nie getrunken. Und dann trank ich eben meinen ersten Gin und dachte, Mensch, das ist was, das fasziniert dich. Also diese Komplexität des Duftes, dann diese Besonderheit, dass es ein Getränk ist, das man eigentlich selten solo trinkt, was schade ist, weil es tolle Gins gibt, die man solo trinken kann, sondern es immer in Kombination genossen wird und es da auch so viele Möglichkeiten gibt. Und wenn ich sowas habe, dann buddel ich mich immer ein, dann will ich alles darüber wissen. Dann kaufe ich ganz viel von diesen Getränken oder auch Speisen und besuche die Produzenten, wie so ein Detektiv, der recherchiert. Und da bildet sich in diesem Prozess meist dann schon eine Idee aus, die mit dem Produkt zu tun hat. Also solche beim Teekrimi, den ich mal geschrieben habe, ist es eben das Thema Zeit, weil es ist eines der Getränke, wo man Zeit investieren muss. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Bei Whisky ist es sogar noch extremer, dass man ja wirklich erst nach vielen Jahren das Ganze als Whisky verkaufen kann. Und bei Gin ist es anders, weil es ein Getränk ist, was eher alchemistisch ist. Es braucht keine Zeit, sondern der Produzent muss die richtigen Zutaten finden, die teilweise wirklich wahnsinnig exotisch sind. Und dann schafft er dieses Getränk. Und dann dachte ich, okay, verschiedene Zutaten finden, um das passende zu haben. Das gibt's ja auch bei uns im Leben, dass wir uns fragen, welche Zutaten brauchen wir eigentlich im Leben, damit es als ein erfülltes gelten kann. Und dann bildet sich aus diesen Gedanken heraus die Geschichte, dass es nicht nur deswegen ein Gin-Krimi ist, weil Jenny Gin getrunken wird und Gin hergestellt wird, sondern auch, weil im Fundament des Romans etwas ist, was mit dem Thema Gin zu tun hat, ohne dass man das jetzt zu dick auffährt. Aber ich finde es immer gut, wenn da ein Zentrum ist, dass das mit der Spezialität, um die es geht, auch wirklich ja im Einklang steht.
Mittlerweile hat ja fast jede Stadt ihren eigenen Gin, zum Beispiel auch meine Heimatstadt Dormagen, da gibt es jetzt den Dorma-Gin. Trotzdem, ja, das wirklich. Trotzdem spielt Ihr Buch ja zu weiten Teilen in Südengland. Warum ausgerechnet da?
Ja, das war tatsächlich beim Thema Gin eine große Frage, wo das spielen soll. Weil genau wie Sie sagen, jedes Dorf hat mittlerweile seinen eigenen Gin. Man hätte also problemlos den Roman auch in Deutschland spielen lassen können oder eigentlich mittlerweile in fast jedem Land der Welt. Ich gucke dann aber immer sehr gerne, wo die historische Grundlage eines Genussmittels ist. Und das ist beim Gin, entweder man geht ganz weit zurück und guckt sich den Geneva an, dann ist man in den Niederlanden, oder man geht zum Thema Gin, dann ist man in England. Und dann gibt es entweder London, was so das Zentrum eigentlich der Gin-Produktion ist, aber tatsächlich die älteste Destillerie, die durchgehend produziert hat, die findet sich in Plymouth. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja extrem spannend, dass die gerade da ist. War dann auch wieder in der Vorrecherche und dachte, das ist ein Ort, der fasziniert mich. Liegt am Meer, liegt an der Grenze zwischen Devon und Cornwall. Das Dartmoor ist dahinter. Das ist ein Militärstützpunkt. Und da springen tatsächlich, das muss ich so sagen, für einen Krimi-Autor direkt ganz viele Ideen auf, dass man sagt, das ist ein Handlungsort, da möchte ich eine Geschichte spielen lassen und eben kann eben über diese Destillerie auch ganz viel über die Geschichte des Gins erzählen.
Zwischen einzelnen Kapiteln gibt es auch immer wieder Auszüge aus einem fiktiven Sachbuch über die Kunst der Gin-Herstellung. Sollen die Leserinnen und Leser nach der Lektüre also theoretisch ihren eigenen Gin destillieren können?
Also sie können ihren eigenen Gin tatsächlich danach machen. Es gibt hinten auch ein kleines Rezept für einen Bathtub Gin, den man ganz einfach aufsetzen kann. Das ist so die einfachste Art und Weise, einen Gin zu machen. Man braucht eigentlich nur Wodka, ein paar Gewürze, die hängt man da rein für eine gewisse Zeit, zieht sie wieder raus. Und dann ist das ein Gin. Wichtig ist vor allen Dingen, dass es ganz viel Wacholder ist, weil das ist das Kern-Botanical für Gin. Das ist auch das Schöne an Gin. Man kann also wirklich selber zu Hause ganz problemlos Experimente machen und sich seinen eigenen Geschmack zusammenstellen. Es gibt auch Sets, die man kaufen kann, die sind allerdings relativ teuer. Man kann auch einfach ans Gewürzregal im Supermarkt gehen und sich da einiges zusammenkaufen. Und ja, die Hoffnung ist schon, dass man nach Lektüre des Buches ganz, ganz viel auch über Gin weiß und deswegen auch die Faszination teilt, weil ich finde immer so eine Faszination für ein Getränk, die wird dann größer, wenn man ganz viel drüber weiß. Und das Schöne ist, dann wird auch der Genuss größer, weil man das dann auch schätzen kann, was man gerade im Glas oder auf dem Teller hat.
Außerdem gibt es auch immer wieder kurze Rückblenden aus Sicht der Eltern von Bene und auch der zweiten Hauptfigur Kathy. Warum haben Sie sich für dieses Mittel entschieden? Worum geht es da? Um so eine psychologische Ebene auch ein bisschen?
Ja, beides. Es ist ein Verbrechen, was weit in der Vergangenheit zurückliegt. Und im Endeffekt wird ein Verbrechen aufgeklärt, was gerade in dem Moment stattgefunden hat. Es ist ein Obdachloser ermordet worden und es ist eigentlich so ein Verbrechen, wo man nicht weiß, was könnte das Motiv sein und auch der Täter völlig im Dunkeln liegt. Und es gibt ein Verbrechen, das eben Jahrzehnte zurückliegt und die hängen aber beide sehr eng zusammen. Und ja, das mag ich tatsächlich gerne, wenn so ein Verbrechen auch eine historische Dimension hat. Und fand das eben bei Gin auch, weil es ein Getränk ist, was eine lange Historie hat, auch passend.
Sie haben gerade schon so ein bisschen erzählt, wie Sie recherchiert haben, also wie, beziehungsweise wie die Idee entstanden ist, während Sie sich mit der Geschichte und der Herstellung des Gins beschäftigt haben. Waren Sie dann eigentlich zur Vorbereitung auch nochmal in Plymouth unterwegs und haben sich da auf feuchtfröhliche Recherchetour begeben?
Das klingt ja wild. Ich war ganz natürlich da. Ich finde, man kann so ein Krimi nicht schreiben, wenn man nicht vor Ort war. Also man kann viel recherchieren über Google Earth und Wikipedia und was weiß ich, welche Quellen man hat. Aber wirklich vor Ort zu sein, nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören, wie eine Stadt ist, das zu schmecken, das zu riechen, den Wind auf der Haut zu spüren, dann kann man das ja ganz anders beschreiben. Und ich komme auch immer bei den Recherchen vor Ort auf ganz viele Ideen, auf die ich vorher bei der Vorrecherche überhaupt nicht gekommen bin. Also ich glaube, das lässt sich durch nichts ersetzen. Und gerade ein, ein kulinarischer Krimi, der ja sinnlich sein muss, finde ich. Bei dem ist es ganz wichtig, dass man die Handlungsorte auch wirklich mit allen Sinnen genießen kann. Und dafür muss ich als Schriftsteller da sein. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Also ich würde auf diese Recherchen auch aus persönlichen Gründen nicht verzichten wollen. Und ja, es war manchmal auch feuchtfröhlich.
Haben Sie sich denn schon überlegt, ob es vielleicht eine Fortsetzung gibt?
Das Schöne an dem Krimi war, dass ich wusste, dass es die nicht gibt. Ich habe 2 Krimiserien, die ich seit vielen Jahren geschrieben habe. Einerseits ist das schön, weil man mit den Figuren eine sehr lange Zeit gibt. Also eine Serie schreibe ich seit 18 Jahren. Andererseits ist man halt auch immer eingeschränkt. Also man kann mit so einer Serienfigur ja nicht alles machen, sondern die muss ja eigentlich am Ende, ich sag mal, relativ unversehrt weiterhin da sein, damit man den nächsten Krimi schreiben kann. Und diesmal fand ich es halt wirklich schön, eine Geschichte zu haben, wo ich weiß, hier passiert was auch mit den Hauptfiguren. Die fangen an einem Punkt an und enden an einem anderen Punkt. Und ich möchte deren, ja, vielleicht wichtigste Geschichte in ihrem Leben erzählen und kann deswegen auch mit denen als Autor eigentlich alles machen, weil ich muss nicht drüber nachdenken, dass es einen zweiten Roman geben wird. Und das ist eine Freiheit, die ich sehr, sehr genossen habe. Ich habe unglaublich Freude daran gehabt, diesen Roman zu schreiben, mit den Figuren diesen Weg zu gehen. Deswegen ist da kein zweiter Band geplant, aber es geht auf jeden Fall für mich als Autor kulinarisch kriminell weiter.
Durch die Lektüre von Der Gin des Lebens habe ich gelernt, dass es neben Bestandteilen wie Kräutern und Obst, eben diesen klassischen Botanicals, auch immer einen Störer gibt. Das fand ich sehr interessant. Ein Störer, der das Aroma erst richtig zur Geltung bringt, zum Beispiel Sauerkraut, woran man ja erstmal nicht denkt, wenn man Gin hört. Wenn Sie einen Gin herstellen würden, vielleicht haben Sie es ja sogar schon gemacht, das habe ich noch gar nicht gefragt, welchen Störer müsste der haben?
Also ich habe mehrere Gins schon gemacht, sowohl diese ganz einfache Variante, die man zu Hause machen kann, aber in Plymouth bei der Blackfriars Distillery, die einen Plymouth Gin machen, der eben der älteste Gin der Welt ist. Da gibt's auch so eine Master Distillers Tour und dann kommt man wirklich an kleine Destillationsgeräte und kann sich was zusammenstellen und brennt das tatsächlich dann auch. Ich habe verschiedene Versuche gemacht. Ich habe mal einen Gin gemacht, wo ich das sehr würzig haben wollte, also eigentlich alles, was irgendwie fruchtig ist, weggelassen habe, sondern gedacht habe, ich möchte jetzt hier Schärfe haben und Pfeffer. Und einen habe ich gemacht, der war vor allen Dingen auf die zitrischen Aromen gesetzt, also Orangenschalen, Zitronenschalen. Ich habe da wenig mit Störern gearbeitet. Ich finde die tatsächlich wichtig. Die gibt's auch nicht in jedem Gin. Also es gibt Gins, wo man sagt, man setzt die so ein bisschen rein. Ähnlich wie bei Parfums, wo die wirklich essentiell sind. Ich finde es immer schön, wenn man Gin komponiert und hat einen Störer, der auch wieder was mit einem selber zu tun hat. Und als Kölner würde ich vielleicht überlegen, ja, was haben wir zum Beispiel an kulinarischen Traditionen? Gut, wir haben natürlich das Kölsch. Man könnte überlegen, ob man da damit arbeitet, zum Beispiel mit einigen Zutaten, wie Hopfen. Hopfen wäre zum Beispiel denkbar auch zu sagen. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel einen Kölner Gin überlegen würde, die gibt's natürlich auch, dann könnte man überlegen, ob man irgendwas mit Hopfen macht als Botanical und so einen klassischen Störer. Die sind halt meist dann allerdings noch bitterer. Und Sauerkraut ist sicherlich ein Störer, den man gut einsetzen kann. Ich glaube, das gibt es nicht, aber ich fand das für den Krimi einen sehr, sehr schönen Störer, weil er eben eine Geschichte mit der Marine hat und die eben auch eine Rolle spielt.
Ja, ich habe es auch sofort geglaubt. Ich dachte, es gäbe Gin mit Sauerkraut.
Wunderbar, dann hat es funktioniert. Ist vielleicht auch irgendwo auf der Welt. Also es sind ja so viele Gins, dass ich auch nicht alle kennen kann. Vielleicht hat es tatsächlich einer gemacht.
Ja, ich muss mal recherchieren, was im Dorma Gin drin ist. Das war Carsten Sebastian Henn über seinen neuen Kriminalroman Der Gin des Lebens. Vielen Dank, Herr Henn, für dieses Gespräch.
Danke Ihnen sehr.
Die Zeit des Ausnahmezustands, liebe Hörerinnen und Hörer, die kennen wir gerade alle, nehme ich mal an, alle relativ gut. Tabea, wie kommst du eigentlich so durch diese Zeit? Hast du dich mit viel Literatur ausgestattet? Fühlst du dich in einem Ausnahmezustand?
Ich muss sagen, mein Leben hat sich gar nicht so sehr geändert. Ich bin immer noch, also wie vorher, die meiste Zeit in der Wohnung und lese, beziehungsweise sitze am Computer und ab und zu gehe ich raus. Das ist eigentlich kein großer Unterschied zu vorher. Und wie ist es bei dir?
Auch bei mir hat sich auch nicht so viel geändert. Ich nehme einmal im Monat Dumont auf Sendung, der Podcast mit Büchern mit dir auf und den Rest der Zeit lege ich ja eh im Bett und lese, deswegen hat sich auch nicht so viel verändert. Nein, tatsächlich, ich habe festgestellt, in dieser Zeit der Krise sehne ich mich wieder mal nach einem Hund. Ich hätte wahnsinnig gerne einen Hund. Zwischendurch, ich würde mich auch auf Wellensittiche runterhandeln lassen. Ich habe bei mir das Gefühl, die Krise führt dazu, dass ich mir ein Tier wünsche, mal wieder.
Dann bist du wohl im Dauerkrisenzustand.
Das scheint so zu sein. Tatsächlich verbindet das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, allerdings beide Zustände. Ein Dorf im Ausnahmezustand und ganz viel Hund. Power heißt der Roman von Verena Güntner. Ein Hund namens Power verschwindet spurlos und ein Mädchen nimmt quasi in Anführungszeichen den Auftrag einer alten Dame an, diesen Hund zu suchen. Das alles wird dieses Dorf auf den Kopf stellen und das ganze Dorf beschäftigen, vor allem die Kinder des Dorfes. Ein Roman, der sich mit der Frage beschäftigt, wie wir mit dem Verschwinden umgehen und wie sehr man eigentlich möglicherweise immer auf der Suche ist. Ich habe mit Verena Güntner darüber gesprochen und wollte natürlich von ihr wissen, wie eigentlich ihr Verhältnis zu Hunden ist.
Also ich hatte noch nie einen Hund. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, dass ich als Kind besonders gerne einen gehabt hätte. Ich hatte diverse andere Haustiere, also war alles dabei, Fische, Meerschweinchen, Wellensittich, eine Katze. Zu der hatte ich, also habe ich, an die habe ich auch noch so die größte Erinnerung.
Ja.
Ich würde sagen, es gibt doch immer diese Einteilung Hunde und Katzenmenschen und wahrscheinlich bin ich eher jemand, der so auf Katzen abfährt als auf Hunde. Aber es hat mich anscheinend nicht davon abgehalten, einen Hund auch ins Zentrum meiner Geschichte zu stellen. Ja. Mhm.
Meine Theorie ist ja sowieso, dass die interessantesten Hunde eigentlich Katzencharaktere haben. Weil ansonsten würde mich deine Aussage tatsächlich, wenn man den Roman gelesen hat, sehr, sehr erstaunen. Denn es geht da schon sehr, sehr hündisch zu. Und ich muss sagen, ich bin ein riesen, riesen Hunde-Fan. Und es ist schon sehr, sehr toll, wie dort das Wesen der Hunde an sich abbildet, muss ich sagen. Das Kompliment muss ich einfach mal geben.
Okay.
Die Protagonistin in Power heißt Kerze. Das haben wir schon gesagt. Sie ist 11 Jahre alt und damit über den Daumen auch so alt wie der Hund, den sie im Auftrag einer älteren Frau sucht. Kerze, das erzählt sie selbst, hat sich ihren Spitznamen selbst gegeben, weil so etwas keinem anderen überlassen werden sollte, schon gar nicht den Eltern, denen am allerwenigsten. Das sagt sie selbst über den Spitznamen, den sie sich selbst ausgesucht hat. Das klingt eigentlich ziemlich erwachsen. Und dieses Erwachsensein der Kinder, das ist irgendwie so ein bisschen schon Programm, oder? Also die Kinder wirken auf mich im Buch oftmals im gewissen Sinne verantwortlicher als die Erwachsenen.
Ja, also das ist schon, würde ich sagen, eins der großen Motive des Romans. Also diese Rollenumkehr, gerade Kerze spricht ja auch sowohl mit ihrer Mutter als auch mit der Hitschke so, als wäre sie quasi diejenige, die die Fäden in der Hand hat, die das Sagen hat. Und das zu untersuchen, weil das ist ja was, was relativ häufig passiert, also zwischen Eltern und Kindern. Das passiert zum Beispiel auch oft in Beziehungen, also zwischen Mutter und Kind, wenn die Mütter alleinerziehend sind, ne? Also dass da, ja, weil das halt eine sehr enge Beziehung ist, dass da unter Umständen irgendwann so eine Art Rollenumkehr stattfindet. Und das hat ja sehr viel auch mit Kontrolle zu tun. Man hat bei Kerze ja auch so das Gefühl, dass sie, ne, sie hält die anderen an straffen Zügeln, sich aber irgendwie auch. Also sie ist ja sehr gerichtet in allem, was sie macht, sehr genau und kann ja auch kaum davon abweichen, also von so einem Plan oder von so einer Sache, die sie sich vorgenommen hat, die bis zum Ende durchzuziehen, das ist ja was, das hat sie sich so auf die Fahne geschrieben und das hat ja auch sehr viel damit zu tun, ne, dass sie versucht, die Kontrolle zu behalten. Ja. Und also ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass, weil du jetzt gesagt hast, Spitzname, also ich würde schon so weit gehen, dass das ist nicht ihr Spitzname, sondern das ist ihr Name, also den sie sich gegeben hat, den sie ihrer würdiger empfindet als den, den sie bekommen hat von ihrer Mutter, von ihren Eltern. Den erfährt man ja auch nie im Laufe des Romans. Also insofern muss ich da, glaube ich, drauf bestehen, dass das eben nicht ihr Spitzname ist, auch wenn er sich vielleicht so anhören mag, aber das ist tatsächlich der, den sie sich für immer ausgesucht hat.
Diese Eigenheiten, diese Kleinigkeiten, die die Zeichnung der Figur ausmachen, wie eben zum Beispiel, was natürlich keine Kleinigkeit ist, dass das ihr Name ist und nicht etwa ihr Spitzname, das fällt einem immer wieder beim Lesen auf, auch was so die Zeichnung der Erwachsenenfiguren angeht, wenn ich da zum Beispiel an die Hitschke denke, nach deren Hund wird ja im Laufe des Buches gesucht. Das finde ich ganz, ganz interessant, wie die Figuren gearbeitet sind. Bei der Hitschke zum Beispiel, die ihren Mann verloren hat, Jahre vorher, da gibt es diesen Satz, wo sie sagt, sie war fast erleichtert, als er verschwunden war, weil sie dann keine Angst mehr hatte, dass er nicht aus dem Wald nicht zurückkommen könnte, weil sie aufhören konnte, Angst zu haben. Das fand ich ganz bemerkenswert. Und noch bemerkenswerter finde ich, wie die Kinder in dem Buch sind oder die Heranwachsenden, sagen wir mal. Da gibt es den Nazi, der alle anderen fragt, ob sie vielleicht mit ihm zusammen Nazi sein wollen. Da gibt es den halbstarken Bauernsohn, da gibt es natürlich Kerze. Wie hast du dich an diese Kinderperspektiven eigentlich rangearbeitet? Wie hast du dir das zu eigen gemacht? Also mir kommt so vor, als ob das ein ziemlich langer Weg ist, die Figuren wirklich so zu zeichnen.
Das werde ich tatsächlich häufiger gefragt. Ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass ich ja vom Theater komme und lange am Theater gearbeitet habe und dann natürlich im Zentrum stand, mich mit Figuren zu befassen, mich an Figuren eben, wie du gesagt hast, ranzuarbeiten, ist das was, was mir irgendwie leicht fällt, glaube ich. Also das ist sogar das, wovon ich ausgehe. Darüber entwickle ich die Geschichte. Das ist manchmal auch so ein bisschen komisch für mich selber so im Prozess, weil ich tatsächlich erstmal nur Figuren habe oder Stimmen, sowas beim ersten Roman, da hatte ich die Stimme dieses Jungen oder diesen Sound, der da sehr speziell oder sehr treibend war. Jetzt hier hatte ich zuerst Kerze, aus der heraus hat sich dann die nächste Figur, die Hitschke, entwickelt und aus diesen beiden Figuren dann wiederum hat sich die Notwendigkeit ergeben, dass es einen Hubersohn geben muss in dieser Geschichte. Diese Kinderperspektive hat mich interessiert. Also ich habe da schon länger drüber nachgedacht. Ich hatte Lust, ein Kind ins Zentrum zu stellen, dass daraus dann ein ganzes, sag ich mal, Kinder-Hunde-Rudel wurde oder sowas, war am Anfang gar nicht geplant. Aber das hat sich eben Stück für Stück so ergeben. Und die Vorstellung, dass in einem Roman, der explizit ja nicht für Kinder oder für Jugendliche ist, Kinder eine so große Rolle spielen, ja, das ist ja, merke ich ja auch jetzt teilweise in den Interviews oder so, ich werde ja dann auch gefragt oder es wird dann gesagt, das ist ein Jugendroman für Erwachsene, also da wird dann irgendwie so ein Begriff gesucht. Mhm. Ich denke mir so, nee, wieso, das ist einfach ein Roman, in dem Kinder eine große Rolle spielen, aber ja eben nicht nur, das zu untersuchen, auch so diese Lebensspanne, die ja noch, gerade Kerze, die ja so noch vor der Adoleszenz ist, also aber an der Kippe, in meinem ersten Roman, der Louis, der Protagonist, war ja ganz klar Adoleszent und an der Kippe zum Großen, ja. So nennen ja in meinem, jetzt in Power nennen ja die Kinder, die Erwachsenen, die Großen. Und das, so diese Kippmomente interessieren mich sowieso. Deswegen habe ich mich, glaube ich, dafür entschieden, diesen Weg zu gehen mit den Kindern und da genauer hinzuschauen, was passiert da eigentlich.
Wir wissen jetzt über die Handlung bislang nur, dass dieser Hund Power gesucht wird. Man könnte so weit gehen zu sagen, bei dir ist es nicht eine Stadt sucht einen Mörder, bei dir ist es ein ganzes Dorf sucht einen Hund, zumindest alle Kinder in diesem Dorf. Und ich glaube, man darf durchaus so viel verraten, du hast es ja selber auch schon angedeutet, der Weg, um einen Hund zu finden, ist es vielleicht manchmal selbst, Hund zu werden. Hast du eigentlich spezielle Hunderecherchen nochmal betrieben? Du hast gesagt, du bist ein Katzenmensch, aber hast du dich damit vertraut gemacht, wie so ein Hund eigentlich tickt oder war das nicht ganz so wichtig fürs Schreiben?
Ja, komischerweise war das nicht ganz so wichtig. Also ich habe eine gute Freundin, die einen Hund hat, den ich öfter sehe, den ich auch total gerne mag tatsächlich. Der isst zum Beispiel gerne Karotten. Also das habe ich tatsächlich aus dieser Bekanntschaft, Hundebekanntschaft, die ich halt habe, genommen. Dann hatte meine Oma einen Hund, da habe ich auch so ein paar Dinge, die ich halt wusste, übernommen. Komischerweise war darüber hinaus das aber gar nicht so wichtig. Also ich habe versucht, sage ich mal, mit so Markern zu arbeiten, auch ein bisschen so Dinge zu benutzen, die jeder auch irgendwie weiß über Hunde oder kennt. Ich weiß, dass ich am Anfang zum Beispiel, hat es mich gequält, dass das Wort bellen wird ja unheimlich oft benutzt und auch auf alle Viere gehen. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, auch dann am Ende im Lektorat, jetzt kommt schon wieder dieses Wort vor. Ne? Und ich habe aber gemerkt, da gibt es irgendwie auch gar keine Entsprechung. Man könnte noch kläffen oder sowas sagen. Da habe ich auch gemerkt, das Wort bellen ist vom Klang her ziemlich hart, hat mir lange nicht gefallen. Also ich habe habe, sage ich mal, dann auch sehr darüber geguckt und gearbeitet und dann aber auch gemerkt, nein, die Beschränkungen sind so und die sind in Ordnung so. Und das ist auch ein bisschen das, was sich jeder unter Hunden vorstellen kann, eben auch Leute, die jetzt zum Beispiel wie ich gar nicht explizit viel wissen über Hunde, ja, oder Hundefans sind.
Wenn du sagst, du hast dich jetzt mit Hunden in gewissem Sinne so mit den Grundeigenschaften nur beschäftigt, mir kam es so vor, dass es mit dem Dorf, wenn man denn das Dorf auch als eine Art Protagonisten sehen will, dass es mit dem Dorf sich ein bisschen intensiver verhält. Man kann das fast riechen, man kann das fast fühlen. Jeder, der mal Dorf erlebt hat, weiß ganz genau, wo wir da sind. Das ist sehr spezifisch und sehr genau. Kennst du dich eigentlich mit dem Dorfleben gut aus?
Leider auch nicht. Also ich komme ähnlich wie bei den Hunden. Also ich glaube, ich bin tatsächlich jemand, der ja ein Gespür hat für so Raumatmosphären. Mhm. Oder also ich spreche extrem auf Orte an. Also da fliegen mir dann auch Dinge so zu. Ja, eben Gerüche, also sowas fällt mir dann halt auf und es baut sich dann in mir ja zusammen zu vielleicht zu einem Ort, den ich jetzt beschrieben habe in meinem Roman. Aber ich habe jetzt auch da nicht, also ich bin jetzt nicht in ein Dorf gefahren und habe mir das nochmal ganz genau angeschaut. Ich muss aber dazu sagen, dass mir selbst das immer extrem dilettantisch vorkam. Ich habe immer gedacht, ich muss doch jetzt also mehrere Dörfer bereisen. Ich muss mir das doch alles ganz genau anschauen. Ich muss mit Leuten dort sprechen, damit ich überhaupt darüber schreiben kann. Und das sind ja so ein bisschen, sage ich mal, die eigenen Fallen, in die man so tappt während dem Schreiben. Dinge, von denen man immer denkt, man müsste sie tun, damit sie glaubhaft werden. Und diesen Prozess habe ich da ja irgendwie auch so durchlaufen, dass ich gemerkt habe, naja, klar, wenn ich fahre natürlich auch manchmal raus, ja, und bin natürlich auch schon in Dörfern gewesen, wahrscheinlich in sehr vielen in meinem Leben, ja, und habe dann auch irgendwann akzeptiert, dass sich diese Eindrücke, die sich jetzt vielleicht dort in meinem Romandorf zu diesem Ort verdichten, die stammen ganz sicher sogar aus den Besuchen, aus diesen Orten, an denen ich tatsächlich irgendwann war. Aber die sind ja zusammengemischt und vermengt und am Ende kam dann dieses Dorf bei raus.
Meine letzte Frage wäre, und sie ist leider auch sehr obligatorisch, zumindest wenn man halt ein Hundemensch ist, hat sich etwas an deiner Einstellung eigentlich geändert nach dem Schreiben dieses Romans? Die Geschichte mit Power geht möglicherweise nicht ganz so erfreulich aus, aber hat sich bei dir eigentlich so eine Sehnsucht verstärkt? Planst du in nächster Zeit möglicherweise vielleicht sogar einen Hund zu haben?
Ja, da ich in der Stadt lebe, fände ich das irgendwie gemein. Ich habe, also es ist aber vielleicht auch so eine komische, romantische Vorstellung, dass man, um einen Hund haben zu dürfen, eher Richtung Land ziehen sollte oder dort leben sollte. Und das habe ich jetzt in naher Zukunft eher nicht vor. Ich glaube, dass sich gar nicht so viel verändert hat. Erstens mal mag ich Hunde, ich habe nichts gegen die, außer die sind, also bei mir im Haus zum Beispiel wohnen zwei deutsche Doggen, die sind ja ziemlich riesig, also fast wie so ein Kalb oder so, ja. Sehen die aus, also vor denen habe ich, muss ich schon sagen, Respekt, obwohl die, glaube ich, total harmlos sind, aber also ich mag Hunde hinterher genauso wie vorher. Ich habe das jetzt nicht geschrieben, um mich näher an dieses Tier ranzuarbeiten. Der Mann, also dieser Power ist natürlich einfach ein Wesen, das ich gebraucht habe, ja, um diese Geschichte zu erzählen. Mehr vielleicht auch nicht, sage ich mal so.
Das war Verena Güntner über ihren Roman Power. Ein Buch über einen verschwundenen Hund, das jetzt gerade im Dumont Buchverlag erschienen ist.
Wir werden jetzt noch ein wenig die Gläser weiterfüllen, bis die Eiswürfel alle sind. Wir werden jetzt so lange lesen, bis alle Bücher ausgelesen sind. Aber ich glaube, hier liegt auf dem Tisch noch so wahnsinnig viel. Das wird so schnell nicht passieren. Tabea, du trinkst?
Was soll man denn sonst machen in diesen Zeiten?
Auf jeden Fall bis nächsten Monat warten und dann werden wir uns wieder hören hier bei Dumont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Mir hat es großen Spaß gemacht, dich auch einfach mal nicht zu sehen, Tabea.
Danke gleichfalls.
Wir freuen uns jedenfalls aufs nächste Mal. Wir haben diesmal gesprochen über den Djinn des Lebens und über Power. Power und der Djinn des Lebens, das ist doch ein gutes Motto für den restlichen Monat. Am Mikrofon verabschieden sich. Bis zum nächsten Mal sagen Martin Becker
und Tabea Sörgel.
Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.